D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Ich glaube, wenn man sich in der Gegenwart des Partners einfach nicht mehr wohlfühlt.
Zeit, eine Beziehung zu beenden, wenn man in der Beziehung nur noch über die Beziehung spricht. Und wenn man keine anderen Themen mehr miteinander bespricht, als sich immer im Kreis zu drehen und immer nur über die Beziehung zu sprechen.
Wenn du einfach merkst, ich finde andere Typen interessant, ich möchte was mit anderen Typen machen, ich treffe mich lieber mit anderen Typen als jetzt mit meinem Freund.
Tja, wann sollte Mann oder wann sollte Frau gehen? Wann sollte man bleiben? Wann ist es Zeit, Schluss zu machen, eine Beziehung zu beenden? Oder wann sollte man eben doch nochmal Zeit investieren, das Ganze zusammen probieren? Das versuchen wir in dieser Sendung zu klären. Dazu auch wieder ein frisches Liebestagebuch. Philipp und seine Freundin testen diesmal Sexspielzeuge. Ahoi.
D-Radio Wissen.
Und bevor wir so richtig ins Thema gehen oder bleiben einsteigen, gibt's jetzt erstmal unser Liebestagebuch. Da erzählen uns Menschen von ihrem Liebes- und Sexleben ungeschönt und ehrlich. So wie derzeit Philipp aus Berlin. Er und seine Freundin, die lieben es, Neues auszuprobieren.
Ich hatte ja mit der tollen Frau schon diverse Sachen bequatscht, so was Sexualleben angeht. Und vor allem am Anfang hatten wir auch viel drüber gequatscht, was so ging und was nicht ginge. Und so Sexspielzeug, das war so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, ja doch, können wir ganz gerne mal demnächst angehen. Und ja, dann hatten wir mal geguckt bei so einem Sexshop und haben auch schon ein bisschen gestaunt, wow. Also die Preise sind da auch nicht ohne. Vor allem sie war auch manchmal ein bisschen abgeschreckt, verwundert, so als sie gewisse Gerätschaften gesehen hatte, wo sie sich dachte, okay, soll das geil sein? Und dann sind wir halt dann doch noch auf eine interessante Seite gestoßen, wo die Preise dann doch ein bisschen besser waren. Und ich hatte so mir ein paar Favorites abgespeichert und meinte so, du hier auf deinem Laptop, guck einfach in Ruhe nach. Ja, das wären halt so die Sachen, die mich interessieren würden. Ansonsten gucken wir einfach mal zusammen, wenn wir bestellen, was denn in Frage käme. Ja, und dann hatten wir, was hatten wir denn alles bestellt? Wir hatten auf jeden Fall Massageöl bestellt, Gleitgel mit Kirschgeschmack. Ja, dann auf jeden Fall zwei günstige Penisringe für mich, wo wir auch so dachten, okay, ob das jetzt rumpasst um mein Gemächt. Und dann hatten wir einen Partnervibrator, auf den ich ziemlich gespannt war, weil ich die Form ziemlich interessant finde und mir dachte, okay, das eine Ende geht ja in die Vagina hinein und das andere Ende, was dann sozusagen vibriert, ist ja dann oben auf dem Kitzel drauf. Und ist ja dann halt ziemlich gut so in der Missionarstellung und da war ich dann schon gespannt, wie das sie stimuliert. Als das Paket ankam, wir hatten das zu ihr bestellt und ihr war das ein bisschen unangenehm, weil sie halt noch im Elternhaus wohnt. Und dann hatten wir uns Freitagabends bei ihr so auf den Stuhl raufgeflatzt, also sie bei mir dann noch auf den Schenkel und dann haben wir zusammen geöffnet und dann haben wir gesagt, okay, jeder öffnet eins. Also jeder macht eins auf und gucken uns das zusammen an und packen es beiseite. Ich hatte dann angefangen, sie zu massieren mit dem Öl, weil wir es dann gleich ausprobieren wollten, auch so vom Geruch und Konsistenz. Und ja, als ich sie dann umgedreht hatte, ging es dann auch dann los wieder mit dem Oberkörper, also wieder schön das Öl rauftropfen lassen und die Brüste dann so massiert und dann schön um die Nippel herum, bis dann irgendwann auf die Nippel dann so ein bisschen da eingegangen bin und bin dann auch relativ zügig mit meinen Händen zwischen ihren Oberschenkeln gelandet und hat dann schon direkt zu den Liebeskugeln gegriffen und dann so ganz sanft sachte so eingedrungen, so nach und nach erst der Erste und da auch schon gemerkt, dass er das ziemlich gut gefällt und sie das geil findet und irgendwann halt auch dann der Zweite und ich habe dann halt so ein bisschen rumgezogen, so um zu gucken, wie sie dann so von der Beckenbewegung und ja, habe dann auch so gefragt, und, macht ihr das geil? Und sie, ja, schon. Aber bei ihr ist halt das Lustige, sie hält das nicht lange aus und dann kommt das immer so, fick mich jetzt. Ja. Und irgendwann hatte ich sie dann erlöst, die Liebesperlen dann so rausgezogen und das hat halt so, ich will nicht sagen geploppt, aber es war schon so ein bisschen nicht so einfach, dass das wieder rauszuziehen war. Aber es war lustig auch für mich und ja, war selber ziemlich krass erregt. Also, das ist halt ja auch dann immer so eine Sache für mich, wo ich mich zusammenreißen musste, nicht sofort zu sagen, okay, zack, rein und durchvögeln. Ja, und dann in der Missionarstellung ein paar Minuten Spaß gehabt, bis ich mir dachte, okay, jetzt will ich noch mehr testen. Und hatte noch so diesen einen normalen Penisring aus Gummi genommen und mir dann halt so übergezogen und ja, so ein bisschen Gefühl war schon da, aber jetzt so während des Sex hatte ich jetzt nicht so gemerkt, dass das jetzt irgendwie was beeinflusst bei mir. Und naja, dann hatte ich den Partner-Vibrator rausgeholt. Und da dachte ich so, okay, den will ich jetzt unbedingt ausprobieren. Und sie war halt schon ziemlich feucht, von daher war es jetzt auch kein Problem, mit dem unteren Ende, mit dem kleineren so einzudringen. Was ein bisschen schwer war, zeitgleich noch so meinen Penis dazu mit reinzuführen. Weil man ja auch ein bisschen gucken muss, okay, jetzt so vom Winkel her, und das ist ja ein bisschen ungewohnt, und dass das halt noch drin stecken bleibt und passt. Ja, so einmal noch nachgefragt, ob es ihr gefällt. Und sie so, ja, ist schon, man merkt es auch so mit der Stimulation. Irgendwann war dann bei mir so ein bisschen wieder abgeflacht, weil ich dann wieder gemerkt habe, okay, sie ist zu feucht, und es ist auch ziemlich anstrengend gewesen mit der Zeit. Und ja, dann war mehr oder weniger der Sex vorbei, ohne dass wir beide dazu, also zum Höhepunkt kamen. Aber wir haben halt danach gequatscht, so, wie das so vom Gefühl war für uns beide. Und sie meinte, es war schon ganz cool, aber es war jetzt nicht so, dass sie das super geil fand, dass sie es unbedingt wieder braucht.
Tja, Philipp und seine Freundin haben was Neues ausprobiert. Philipp hat sich übrigens freiwillig bei uns gemeldet. Wenn auch ihr ins Radio wollt, von eurem Liebesleben erzählen wollt, schreibt uns sehr gerne an mail@deradiowissen.de. Mal ehrlich, irgendwann ist der Sex nicht mehr so spannend oder hat sogar Seltenheitswert. Vieles ist Alltag, Routine. Wann ist es Zeit zu gehen? Oder auch zu bleiben, in die Beziehung nochmal zu investieren. Ich habe diese Woche dazu den Diplompsychologen und Psychotherapeuten Peter Groß getroffen und ihn erstmal gefragt, ob es überhaupt ein Alarmzeichen ist, wenn man die Beziehung ab und zu in Frage stellt.
Nein, das ist absolute Normalität. Es ist oft, wenn man das eben nicht macht, weil man sagt, ja, damit schaffe ich ja schon den ersten Baustein für das Scheitern. Das ist viel gefährlicher. Also es ist völlig normal, dass erstmal die Gefühle wechseln permanent, das ist die Eigenschaft von Gefühlen. Mal hasse ich den, mal liebe ich ihn wie wahnsinnig, oder ich finde ihn anziehend wie wahnsinnig. Das passiert manchmal im Minutentakt. Und außerdem können Gefühle auch, also gegensätzliche Gefühle, parallel gleichzeitig nebeneinander bestehen zur selben Person.
Das heißt, dass ich manchmal mich über meine Partnerin, meinen Partner total ärgere und so weiter, ist ganz normal. Gibt es denn irgendwann so einen Punkt, gibt es da irgendein Merkmal, wo man sagt, da ist vielleicht dann wirklich was im Argen?
Wenn das, sag mal, wenn die Zeit, in der man sich streitet, in der Zerwürfnisse sind, bei weitem die Zeit, wo man das nicht tut, übersteigt, dann muss man sich wirklich ernsthaft überlegen, ob man diese Beziehung aufrechterhalten will oder nicht. Wobei ich immer empfehle, immer, wenn dieser Gedanke auftaucht oder wenn er überhaupt ausgesprochen wird, bevor man eine endgültige Trennung, sprich auch gerichtliche Scheidung zum Beispiel, da einsteigt, immer erstmal mit einer Auszeit probieren und gucken, entkrampfen sich die Sachen dadurch. Das kann auch eine längere Auszeit mal sein. Oder und einen Mediator oder einen Therapeuten einschalten.
Wie merke ich denn, ob es jetzt mal Zeit wäre für eine Auszeit? Also wann macht das Sinn? Was gibt es für eine Möglichkeit? Was für Arten von Auszeiten gibt es?
Also es gibt eben erstmal kürzere oder längere. Es gibt Auszeiten, wo das Treuegelöbnis sozusagen aufgelöst ist, ne, für die Auszeit. Manchmal sehr, sehr, sehr interessant und gut. Und man kann das, sagen wir mal, von einem Jahr bis zu einem Tag oder sowas machen. Oder von getrennten Urlaub beispielsweise, was für viele Paare erstmal undenkbar ist. Ne? Also wie getrennter Urlaub, das gibt's doch nicht. Also einfach, dass man die Situation entzerrt, weil man durch dieses tägliche dann miteinander streiten nicht mehr klar denken kann. Man verliert die Übersicht drüber, wie schlimm es um die Beziehung eigentlich bestellt ist oder ob das einfach nur relative Kleinigkeiten sind, die sich, wenn man sie anstrengt, beheben lassen.
Wie bekomme ich denn dann die Klarheit? Zum Beispiel auch in so einer Auszeit muss man deshalb ja noch nicht unbedingt danach klarer sehen. Wie kann ich so für mich feststellen, was sind eigentlich jetzt die Dinge, die ärgern mich ungemein? Da müssen wir eine Lösung finden. Was sind die Punkte, die kann ich vielleicht auch akzeptieren? Da ist auf jeden Fall weiterhin Liebe. Also diese Klarheit zu bekommen, ist ja auch nicht so ganz leicht.
Nein, das ist nicht ganz leicht. Also gibt es auch Werkzeuge dafür, dass man sich selber mal ein Blatt anlegt und da schreibt man drauf, wie soll eigentlich meine ideale Beziehung aussehen? Und dann macht man drei Spalten, links schreibt man rein, das geht gar nicht, und auf die rechte Spalte schreibt man rein, das muss sein, und die mittlere Sache, das wäre schön, wenn es da ist, muss aber nicht sein. So, und wenn man das mit den das ist mal für einen selber schon mal sehr gut, sich mal darüber klar zu werden, nicht auf diese Beziehung jetzt beziehen, sondern ganz generell meine ideale Beziehung. Wenn man jetzt der Partner das auch macht und man legt die beiden Blätter nebeneinander, dann sieht man sofort, wo sind die inkompatiblen, die wirklich unverträglichen Dinge. Wenn man das nicht in die mittlere Spalte verhandeln kann, Trennung, ganz klar. Weil viele bleiben unter Umständen auch tatsächlich zu lange zusammen, immer in der Hoffnung, irgendwie wird sich das schon ändern oder einspielen. Und meine große Liebe wird es schon richten. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Oder toleranter zu werden. Ne? Die Toleranz, die kann natürlich das alles außer Kraft setzen. Wenn ich sage, ich bin innerlich weit genug und habe genügend Widerstandskräfte für Andersartigkeit, das ist übrigens ein Kennzeichen von wirklicher Liebe.
Selber mal aufschreiben, was man sich vom anderen wünscht, was Don'ts sind und was verhandelbar tolerierbar ist. Das hilft beim Klarheit bekommen, sagt der Psychologe Peter Groß in Eine Stunde Liebe. Immer wieder ihre Haare in der Dusche, ja? Sein Musikgeschmack, der geht so gar nicht. Dann die fehlenden gemeinsamen Interessen. Was sind eigentlich gute Gründe, eine Beziehung zu beenden?
Wenn man nicht mehr miteinander reden kann, sondern wenn man halt irgendwie, auch wenn man was unternimmt, sich einfach nicht mehr in die Augen schaut, sondern man einfach nur da sitzt.
Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich würde, weiß nicht, über Monate immer mehr tun, als ich zurück oder mehr geben, als ich zurückbekomme, dann würde ich mir mit Sicherheit meine Gedanken machen, ob das noch das ist, was ich haben möchte in meiner Freizeit, die ich ja letztendlich für eine Beziehung verwende.
Wenn man nach allem hin und her endlich einfach registriert, dass man trotz dieser langen Beziehung trotzdem alleine ist. Aber das muss man erstmal einsehen.
Ja, und oft, da scheitern Beziehungen ja auch an so Kleinigkeiten, an so kleinen Dingen im Alltag, über die man sich immer wieder zofft. Und warum ist das so? Das habe ich den Diplompsychologen Peter Groß gefragt.
Kleinigkeit ist so relativ. Die üblichen Themen sind Fremdgehen. Das zweite Thema ist Ordnung und Sauberkeit, also Hygiene auch, ne? Das schließe ich damit ein. Und dann das dritte ist die Arbeitsverteilung. Also mache ich mehr als du. Ein weiteres kann dann unter Umständen auch sein, Kindererziehung, das sind die Themen. Wenn man jetzt mal an Ordnung und Sauberkeit zum Beispiel rangeht, ne, sind Menschen da einfach erstmal unterschiedlich. Wenn ich jetzt ein Ordnungsfanatiker bin oder ein Sauberkeitsfanatiker im einen Extrem oder ein Messi im anderen Extrem, da wird es schwierig. Es sind oftmals tatsächlich Kleinigkeiten auf diesem Gebiet, oder das ständige Gefühl auch, ich mache hier mehr als du. Wie? Du willst nicht abtrocknen, du willst nicht mal ein Spül machen, ich koche ja schon für dich und so. Solche Dinge, die erodieren mit der Zeit die Beziehung. Es ist eine Kleinigkeit für mich, wenn jemand eine andere Frau zum Beispiel schön findet oder einen anderen Mann und da mal mit dem Blick hängen bleibt. Für den anderen ist es aber schon wieder flirtest du magst mich nicht. Du guckst nicht nach mir, sondern du guckst nach dem anderen. No big deal, das ist keine große Sache. Aber darüber können sich dauernd Streits entwickeln, endlose Auseinandersetzungen.
Das heißt, in diesen Punkten sollte man halbwegs ähnlich ticken.
Es wäre günstig, ne? Oder aber, wenn man längere Zeit zusammenbleibt, dann will ich mal eine Lanze dafür brechen, erst mal längere Zeit zusammenbleiben, also nicht nach einem halben Jahr gleich das Handtuch werfen. Wenn man längere Zeit zusammen bleibt, nähert man sich sozusagen, ohne dass man das beabsichtigt. Man geht aufeinander zu, man übernimmt Dinge vom anderen, man übernimmt Werte wechselseitig. Man gewöhnt sich auch an viele Dinge. Und man wird toleranter dem anderen gegenüber. Wenn man aber, ich sag mal, nur immer halbjährige Beziehungen oder Monatsbeziehungen hat und dann sofort abhaut, wird man das nie erfahren, wie es ist nach 10, nach 20 Jahren.
Welche Rolle können denn bei so einem Prozess gute Freunde spielen? Können die einem raten, wer zu einem passt? Kennen die einen vielleicht sogar besser?
Also es lohnt sich schon mal ein Feedback von guten Freunden einzuholen. Wie wirke ich denn in den Punkten, wo ich mich dauernd streite mit meinem Partner? Aber letztlich ist es ja immer meine Entscheidung. Also gerade besorgte Eltern oder oft auch Freunde raten einem, sag mal, warum hältst du das mit der noch aus oder mit dem noch aus? Das ist nicht so das Ideale, sondern mehr zuhören. Zuhören ist immer gut. So können einem Freunde am besten helfen, weil indem ich die Dinge ausspreche, verbalisiere, hilft mir das oft, meine eigenen Gedanken zu klären und das voneinander zu unterscheiden, was will ich oder was will ich überhaupt nicht.
Wenn Sie jetzt mal auf Ihre therapeutische Praxis schauen, da kommen ja auch, denke ich, viele Paare, die da Hilfe suchen. Führt das eher, dass man am Ende sagt, eine Trennung macht schon Sinn oder kittet das häufiger? Also was ist da so Ihre Erfahrung aus der Praxis?
Also prozentual würde ich sagen, es kittet häufiger. Die Frage ist immer, für wie lang? Beziehung ist eine permanente Arbeit. Also es ist nicht so, dass das ein für alle Mal gut ist und dann leben sie glücklich bis ans Ende ihres Lebens. Keineswegs, sondern es tun sich immer wieder neue Konfliktfelder auf. Also nach dem ersten Kind zum Beispiel oder vor dem ersten Kind in der Zeit der Schwangerschaft ist zum Beispiel typisch. Also es gibt immer wieder so Schwellensituationen, wo es schwierig ist. Das, was die Freunde so tun können, eher ermutigen, noch eine Weile durchzuhalten und zu schauen, kriegt man die Kuh irgendwie vom Eis. Je länger die Beziehung ist, desto mehr würde ich dazu raten, das nicht über Bord zu schmeißen. Jetzt, was die Paare angeht, mit denen ich es therapeutisch zu tun hatte, ist die Bilanz eher ermutigend. So 60% bleiben eher zusammen, 40% erreicht mich dann hinterher die Nachricht, wir haben uns getrennt.
Wer sich bei der Entscheidung Beziehung retten oder beenden professionelle Hilfe holt, der versucht es dann eher nochmal, bleibt eher zusammen, sagt Peter Groß. In D-Radio Wissen, eine Stunde Liebe. Gehen oder bleiben, unser Thema heute in eine Stunde Liebe. Und wir haben diese Woche Menschen in der Fußgängerzone gefragt, ja, wie war das bei euch? Seid ihr schon mal trotz großer Zweifel in einer Beziehung geblieben, habt investiert? Wann lohnt es sich, für eine Beziehung zu kämpfen?
Wenn wahre Gefühle da sind, dann lohnt es sich immer zu kämpfen. Aber das ist eine Einstellungssache, die vertritt, glaube ich, nicht jeder.
Also ich bin immer ein Kämpfer gewesen und die meisten geben einfach viel zu schnell auf. Und klar gibt es immer wieder Macken aneinander und irgendwas, was eigentlich passt. Aber schlussendlich die Frage, die ich mir immer gestellt habe oder was ich mir immer gesagt habe, ist, was passiert, wenn dieser Mensch von einem Tag auf den anderen weg ist. Das war der Punkt, weshalb ich immer weiter gekämpft habe.
Habe ich schon mal, als ich tatsächlich in Australien war und sie hier in Köln, hat sie fremd geknutscht, nicht fremd gegangen, nur fremd geknutscht. Danach war auch erstmal Pause meinerseits aus, aber nach knapp 2 Monaten oder so habe ich dann gemerkt, okay, fehlt doch irgendwas und ja, dann habe ich nochmal drum gekämpft. Danach ging es dann nochmal 3 Jahre lang gut. Hat sich gelohnt.
Vorausgesetzt, ich will es nochmal versuchen. Wie investiere ich denn dann am besten in eine angeschlagene Beziehung? Wie baue ich wieder Nähe, Vertrauen auf, investiere in gemeinsame Zeit, ins Miteinander? Unser Diplompsychologe Peter Groß.
Wichtig ist zum Beispiel ein gemeinsamer Urlaub. Also raus aus dem Alltag und aus dem Alltagsstress. Ne, da ist die Sache dann mit der Ordnung zum Beispiel außer Kraft gesetzt. Man ist ja im Hotel zum Beispiel oder in irgendeiner Unterkunft. Auch da kann es sich natürlich einschleichen. Aber raus aus dem Alltag, sodass man ungestörte Zeit miteinander hat, wo einen nicht Geschäftsthemen und Arbeitsthemen und so weiter ablenken und nicht der ganze Alltagsstress, den man hat. Und gemeinsame Abenteuer erleben, also gemeinsames Erleben, gemeinsam irgendwas durchstehen, einen unerwarteten Regenguss bis auf die Haut tropfnass zu sein und sich hinterher in irgendeine Hütte flüchten und dann gemeinsam zu sitzen und versuchen, irgendwo ein Feuer anzumachen. Solche Sachen verbinden und das würde ich auch immer erstmal empfehlen. Allerdings kann das auch dazu Katastrophe führen, weil jetzt ist man nicht mehr abgelenkt, jetzt kommen die Streitthemen manchmal auch richtig hoch. Was aber auch nicht schlecht ist übrigens. Weil das Schlimmste ist, die Sache wegzudrücken und nicht auszusprechen.
Also ein reinigendes Gewitter kann eher auch das Zusammenbleiben stützen.
Absolut. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann meinem Partner, und das ist ganz häufig der Fall, ich kann mir das nicht leisten, etwas, was mir nicht passt, auszusprechen, weil dann der gleich mit der Keule, ja, dann trennen wir uns, droht, dann bleibt vieles ungesagt, aber das verschwindet ja nicht einfach. Also dadurch, dass man das verdrängt und unterdrückt, verschwindet die darin enthaltene Energie nicht so. Dafür sind dann wir Therapeuten auch dann bei uns auf der Couch, dürfen sie alles sagen und das ist per se schon mal heilsam und erleichternd. Aber im Prinzip ist das viel besser natürlich, dass man so eine Verabredung hat. Wir können in unserer Beziehung über alles reden, ohne dass da gleich eine Drohung erfolgt. Ja, dann, wenn du so über mich denkst, ne, dann hau ich ab.
Wie viel ist denn bei einer Liebe, bei einer Beziehung eigentlich, ich sag mal ganz pragmatisch, da ist jemand, ich habe jemanden zum Reden, es ist ein Geben und Nehmen. Und wie viel ist Liebe, Romantik?
Ja, beides Thema. Ich würde mal unterscheiden zwischen der, ich nenne das die Bedürfnisliebe. Ne? Die Bedürfnisliebe ist das, ich brauche dich dazu, dass du meine Defizite, sozusagen die Löcher, die ich habe, ausfüllst. Also ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Zuneigung, ich brauche deine Fürsorge. Ich brauche, dass ich mich mit dir schmücken kann, wenn du ein toller Typ bist. Ich brauche das Gefühl, verheiratet unter der Haube zu sein, weil ich sonst kriege ich dauernd Zoff, wie du bist schon 30 und hast immer noch nicht gepackt und so weiter. Das ist die Bedürfnisliebe. Wenn sich das ergänzt, dass sich zwei gegenseitig das liefern, was sie brauchen, kann das bis zum Lebensende halten. Aber es ist nicht eigentlich wirklich Liebe. Das andere ist dieses grundlegende Gefühl, was Liebe beinhaltet. Ich nenne es mal Wohlwollen. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich was zurückbekomme. Ich bin weit genug. Ich habe genug davon an Liebe, an Energie. Und ich bin total großzügig. Ich möchte dir so viel davon geben und ich bin glücklich. Es macht mich glücklich, wenn du dich wohlfühlst. Übrigens auch in der Sexualität. Also wenn jemand nur auf seinen Orgasmus schielt, ist es nicht so gut, als wenn er sich darum bemüht, dass der andere seine Freude hat und daraus seine Freude bezieht. Von daher ergibt es da ganz große Unterschiede. Leider ist der Normalfall der erste. Ne? Also Bedürfnisliebe. Und sobald der andere nicht mehr das liefert, gibt es enorme Konflikte. Die letztere, also die wirkliche Liebe, die wirklichen Liebesbeziehungen, die sind nicht so störanfällig. Die anderen sind ja immer davon abhängig, kriege ich auch das, warum ich in dieser Beziehung bin? Liefert der andere? Dann hat man oft das Gefühl, ich liefere viel mehr als der. Und dadurch entsteht das Ungleichgewicht und die ganzen Konflikte.
Und auch das sollte man dann ansprechen?
Ja, natürlich, weil es bringt nichts. Ich sage ja nicht, dass es nicht ungefährlich ist, ne, wenn ich also zum Beispiel sage, ich bin mir meiner Gefühle für dich nicht mehr so sicher. Das kann der letzte Tropfen sein, der das Fass zum Überfließen bringt oder kann zu heftigen Gefühlsausbrüchen führen. Warst du dir denn je sicher? Und ich habe nie das Gefühl gehabt. Aber wenn es am Anfang einer Beziehung ist und ich spüre, dass ich mir nicht so sicher bin, würde ich eher immer dazu raten, das auszusprechen und auch zu gucken, wie reagiert denn der andere darauf, auf meine Ehrlichkeit. Es ist allemal besser, das zu machen, als in eine halbherzige Beziehung reinzuschlittern und dann nach 10 Jahren festzustellen, hallo, hätte ich das mal besser nicht gemacht. Ich rate eigentlich immer zur Ehrlichkeit. Das muss natürlich eine schonungslose, brutale Ehrlichkeit sein. Übrigens auch, wenn man sich für einen anderen interessiert außerhalb der Beziehung, würde ich immer zunächst mal sagen, raten dazu, Houston, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Und das sieht so und so aus. Ich habe noch nicht mit dem oder der geschlafen, die weiß oder der weiß überhaupt noch nichts davon. Aber ich muss immer an den denken, dir vertraue ich es meinem Partner als Ersten an. Auch wenn einem die Aussage selber nicht passt oder wehtut. Erst mal den anderen für die Ehrlichkeit zu belohnen und sich dafür zu bedanken, für den Mut, das auszusprechen.
Wer die Beziehung in Frage stellt, sollte das bei seinem Partner ansprechen, respektvoll. Einfach nur auf den Faktor Zeit hoffen, bringt in der Regel nichts, sagt der Psychologe Peter Groß. Das war eine Stunde Liebe zum Thema Gehen oder Bleiben. Schön, dass ihr bis hier geblieben seid. Kommende Woche, da geht es in eine Stunde Liebe um die Ehe. Der Beziehungsklassiker oder als Modell doch durch? Und wenn, wie sehen alternative Liebesformen aus? Da wird sich Inga Hinkamp kommende Woche drum kümmern. Ich bin Till Opitz.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.